Boulevard.
Sie ist 34 Jahre jung, in Berlin geboren, wurde bekannt durch die Vorabendserie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, hat inzwischen viel Erfolg mit ihrer Band Ewig und ist der einzige deutsche Popstar, der mal vor 100 Millionen Fernsehzuschauern aufgetreten ist. Schönen guten Morgen, Jeanette Biedermann.
Guten Morgen.
Hallo.
Das haben Sie aber schön gesagt.
Das war ein historischer Fernsehauftritt in China vor 10 Jahren, ne?
Ja, das war wahnsinnig aufregend. 100 Millionen Zuschauer. Und das war wirklich, ich hab ihn gefragt, ja Mensch, und so, wie viele Leute gucken denn heute Abend zu? Und dann sagte er eben diese Zahl, der Redakteur der Sendung. Und da hat sich kurz mal mein Magen zusammengezogen.
Das glaube ich. Das war das chinesische Wetten, dass. Eine unglaubliche Einschaltquote, kann man hier in Deutschland nur von träumen. Aber ist ganz klar bei den vielen Menschen, die in China wohnen. In diesen vergangenen 10 Jahren hat sich einiges getan in Ihrem Leben. Neue Band, neue Filme, ein Kinderbuch, ganz frisch erschienen. Darüber werden wir sprechen in den kommenden 2 Stunden im Antenne Boulevard mit Jeanette Biedermann. Wir legen los mit der Rubrik Punkt, Punkt, Punkt. Ich beginne einen Satz und Sie können nach Belieben vollenden.
Gut.
Als Kind wollte ich immer unbedingt
Sängerin werden und Schauspielerin.
Das stand schon fest als Kind?
Ja, definitiv. Ich habe meine ganzen Kuscheltiere immer aufs Sofa gestellt, die waren dann mein Publikum.
Ja.
Und dann habe ich wirklich Prinzessin gespielt oder sowas. Das, was ich gerade im Fernsehen gesehen hatte, habe ich dann nachgespielt. Und natürlich dann anschließend nach meinem Spiel habe ich Konzerte gegeben.
Auch vor den Puppen und den Tieren?
Vor meinem Publikum, ja. Sie waren relativ stumm. Das hat sich ja Gott sei Dank im Laufe der Zeit geändert und es wurden richtige Menschen.
Die schlimmste Strafe war für mich?
Ist Weinbergschnecken essen.
Wirklich?
Ja. Wenn mich jetzt jemand bestrafen möchte, dann stellt er mir einen Teller Weinbergschnecken hin und besteht darauf, dass ich die esse.
Okay, also das geht gar nicht, Weinbergschnecken.
Das können wir nicht machen, da muss ich leider würfeln.
Etwas, wonach ich geradezu süchtig bin, ist?
Gute Musik, gute Filme, gutes Essen, leckerer Wein, aber danach bin ich nicht süchtig, das ist eher dezent genossen.
Was sich bei uns in Deutschland dringend ändern müsste, wäre? Oder ist alles gut?
Punkt, 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 Punkt. In meiner Welt schon, aber es ist ja so individuell. Es gibt ja viele Welten, in denen es nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, da hätte man eine Menge zu tun. Ich glaube, an erster Linie kann es ja gar nicht sein, dass Menschen hungern in Deutschland. Und insofern spende ich immer fleißig für die Tafel.
Wenn ich mal richtig viel Zeit habe, werde ich unbedingt
eine Weltreise machen. Also so eine richtig lange, lange Reise um die Welt, das wäre toll. Ich meine, ich bin zwar sehr viel auf der Welt schon rumgekommen, aber ja nie zum Urlaub. Ich habe mir natürlich immer ein bisschen Urlaub noch irgendwie versucht einzurichten in der Zeit, wo ich dann irgendwo war. Aber das wäre toll, mal so richtig alles sehen, alles angucken, die Länder vor allen Dingen begutachten, die ich tatsächlich noch nie gesehen habe in meinem Leben.
Also da gibt es noch eine ganze Menge, das man sich anschauen könnte. Und letzter Satz, der einer Vollendung bedarf. Wenn ich mit meinem Erwachsenenleben nochmal von vorne anfangen müsste, würde ich
nichts ändern.
Alles nochmal genauso tun?
Alles nochmal genauso tun. Jeder Fettnapf, jeder Fehler, den ich durchlebt habe, ist etwas, was mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Hm. Und ich finde, ich bin ja gar nicht so schlecht. Deswegen würde ich einfach gern so bleiben. Und wenn ich das alles nochmal machen müsste, dann würde ich versuchen, das alles gleich zu machen, damit ich auch so werde, wie ich jetzt bin.
Das heißt, Sie würden auch nochmal auf einen Anrufbeantworter singen?
Ja, definitiv.
Ja, wenn man Sie dazu einladen würde.
Unbedingt, unbedingt. Das war einer der wichtigsten Momente in meinem Leben, weil da habe ich mich gegen 300.000 Mitsänger durchgesetzt und habe diesen Karaoke-Wettbewerb damals gewonnen und habe dann meinen Plattenvertrag bekommen. Damit fing ja alles an.
Das war ein Musikwettbewerb der Bild-Zeitung.
Genau, ein Karaoke-Wettbewerb.
Und Sie haben sich für Marianne Rosenberg entschieden. Er gehört zu mir.
Nein, es gab nur 4 Lieder zur Auswahl.
Ach so.
3 Lieder davon waren Schlager, die von Männern gesungen waren und ein einziges Lied war ein Schlager, der von einer Frau gesungen wurde. Das heißt, ich hatte keine Wahl. Und Marianne Rosenberg war somit meine einzige Wahl und wie ich finde, eine echt kultige Wahl.
Mit diesem Song fing alles an für Jeanette Biedermann. Die Gesangskarriere startete mit Marianne Rosenberg. Und Sie haben Marianne Rosenberg sogar mal getroffen im Salon von Udo Walz, dem Starfriseur, wo Sie eine Lehre gemacht haben.
Ja, weil meine Mutter wollte unbedingt gerne und auch mein Vater, dass ich noch was Solides lerne, ja, falls mein Plan, große Sängerin und Schauspielerin zu werden, nicht aufgeht. Und dann habe ich mir überlegt, gut, was wäre denn jetzt gut für mich? Was wäre denn schlau? Was könnte ich denn für meine Karriere noch brauchen? Da dachte ich also, als Frau zu wissen, wie man sich schminkt und wie man sich die Haare frisiert auf der Bühne vor der Kamera ist sehr, sehr wichtig.
Ja,
weil ich mir gedacht habe, am Anfang kann ich mir bestimmt noch keine Visagistin leisten. Dann ist das gut, wenn man das kann. Und dann habe ich eine Bewerbung losgeschickt und der Herr Walz war so nett, dass er mich genommen hat. Und da habe ich wirklich viel gelernt und unter anderem natürlich auch interessante Menschen getroffen.
Also das war sehr strategisch schon gedacht damals. Und Marianne Rosenberg, Sie waren 18 damals, hat Sie ermutigt, Bänder einzuschicken und sich zu bewerben, ne?
Ja, sie hat gesagt, ich soll dranbleiben und hartnäckig bleiben und das Singen und Musik ist eine Herzensangelegenheit und das sollte man einfach immer tun, wenn man das liebt. Unabhängig davon, wie viele Menschen vor einem stehen oder ob man einen Plattenvertrag hat oder ob man einfach nur wie Mutti Kasulke zu Hause beim Kochen singt. Musik ist einfach eine wunderschöne Herzensangelegenheit.
Sie sind 1980 in Berlin geboren, in Ost-Berlin, aufgewachsen und waren mit gerade mal 9 Jahren bei einem historischen Augenblick der deutschen Geschichte dabei. Sie waren am 30. September 1989 mit ihren Eltern in der Prager Botschaft, als Hans-Dietrich Genscher die Ausreiseerlaubnis verkündet hat. Wie haben Sie das als kleines Mädchen wahrgenommen?
Also ich war erstmal sehr lange gar nicht eingeweiht. Also das war ja alles getarnt unter einem Tagesausflug, weil Kindermund tut weit kund und das wäre an der Grenze ziemlich schwierig geworden. Und insofern haben meine Eltern mich eigentlich erst eingeweiht, kurz bevor wir in die Botschaft sind und haben mir dann eben erklärt, worum es geht. Und ich habe natürlich als 9-Jährige diese ganze Tragweite dessen jetzt nicht verstanden. Für mich war das ein großes Abenteuer und mein Vater hat mir gesagt, es geht in die Freiheit und ich habe das fokussiert für mich und dachte mir, okay, dann auf.
Haben Sie denn noch Erinnerungen an die Zeit in der Botschaft? Es waren ja hunderte Menschen dort.
Ja, es war wahnsinnig voll. Es waren sehr, sehr viele Menschen dort. Frauen und Kinder durften in die Botschaft und die Männer mussten draußen vor der Botschaft stehen und es war sehr, sehr kalt. Ich muss es wirklich sagen, mein Vater hat da draußen gefroren und wir konnten natürlich auch nicht so viel mitnehmen, weil eben, wenn du einen Tagesausflug machst, dann nimmst du nicht noch eine Winterjacke und noch 3 Pullover mit.
Das wäre sonst aufgefallen, wenn man da mit riesigem Gepäck im Zug gesessen hätte.
Und meine Mutter und ich, wir haben im Prinzip 3 Tage auf einer Treppenstufe gewohnt. Meine Mutter war sozusagen mein Schlafsack, meine Festung. Die hat mich umarmt und mich geschützt und es gab nichts zu essen. Also meine Mutter hat wirklich tatsächlich auch 3 Tage nicht so richtig gegessen. Es gab hier und da mal einen Joghurt, der wurde natürlich für die Kinder gelassen und unter den Kindern aufgeteilt und das war eben auch so ein Problem.
Wie ging es denn eigentlich nach der Botschaft weiter für Sie?
Nach der Botschaft ging es in die Züge. Das war auch nochmal so eine heikle Angelegenheit, weil die Stasi die Kinder aus den Zügen geklaut hat, um die Eltern zu zwingen, wieder zurückzukommen. Und da hatten meine Eltern, glaube ich, ganz besonders Angst um mich und haben mich da wirklich bewacht und festgehalten. Einer hat geschlafen, einer hat Wache geschoben und dann haben sie sich immer so abgewechselt. Und dann war es eigentlich nur noch berührend und schön, weil dann sind wir durch den eisernen Vorhang gefahren und der ganze Zug hat gejubelt, ja, es flossen Freuden, Tränen und als wir dann in Hof angekommen sind, wurden wir empfangen von so vielen Menschen, einfach Menschen, die losgegangen sind mit Geschenken, mit Lebensmitteln und auf uns gewartet haben, um uns zu beschenken, um uns zu helfen. Menschen, die gesagt haben, kommt mit zu uns, wir haben ein großes Haus, ihr könnt bei uns schlafen, wir kümmern uns um euch, ihr müsst nicht in die Auffanglager und so. Das war unglaublich und es ist auch so, das ist so ein positiver Moment zu wissen, dass wenn es drauf ankommt, stehen die Menschen zusammen, dann ist Hilfe da. Es gibt Menschen, die einander helfen, wenn es eng wird. Das war sehr beeindruckend.
Das war ein wichtiger Teil Ihrer Biografie, obwohl Sie damals dann noch ein kleines Mädchen waren,
ja.
Mit 9 Jahren schon dieses Abenteuer zu erleben. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie Sie zu Musik gekommen sind, zu Ihrer Solo-Karriere. Mittlerweile haben Sie eine Band, ewig. Und ich finde diese Reihenfolge sehr interessant. Normalerweise haben Musiker ja zuerst eine Band, haben dann nach 20 Jahren die Nase voll und machen Solo weiter. Bei Ihnen war es genau umgekehrt. Wie kam das?
Ich bin ein Mensch, der sich also gerade was die Musik anbelangt, eigentlich ausschließlich von seinem Inneren leiten lässt. Ja. Und nun war es so, dass wir... Also mein Mann und ich irgendwie gemeinsam an einer englischen Platte für mich gearbeitet haben. Und darüber hinaus haben wir immer einen Songwriter bewundert, der so in dieser Branche rumkreiste, nämlich Christian Böhmkes, der hat auch viel für Lethal Dean geschrieben. Ein unglaublich talentierter Mensch, ja. Und wie der Zufall das so wollte, haben wir uns tatsächlich in einem Berliner Studio kennengelernt. So, und dann fingen wir drei also an zu schreiben und da sind so besondere Sachen entstanden, dass wir irgendwann gesagt haben, also die Lieder, die können wir nicht weggeben. Eigentlich müssen wir eine Band gründen und das selber machen. Und das haben wir dann einfach gemacht.
Die Beziehungen zwischen den Bandmitgliedern sind zum Teil sehr eng. Sie haben es gerade angesprochen. Jörg Weißelberg, der eine der Jungs, ist Ihr Mann.
Genau.
Sie singen bei ewig auf Deutsch, haben ja Ihre Gesangskarriere auf Englisch begonnen. Ist Deutsch eher Ihr Ding?
Also ich glaube, dass es mit der Sprache in der Musik, also für mich als Sängerin, so ist, als würde ich einfach ein Teil meines Instrumentes wechseln. Also ich klinge auf Deutsch ganz anders als auf Englisch. Das ist eine ganz andere Art. Und deswegen ist es für mich auch spannend, jetzt auf Deutsch zu singen. Ne? Also insofern habe ich einfach meine Saiten gewechselt, wenn ich eine Gitarre wäre.
Wobei ein
und mich war anders hingestimmt.
Einen Ihrer größten Hits haben Sie allerdings tatsächlich auf Englisch gesungen.
Ja, wunderbar.
Nämlich mit einem sehr erfolgreichen irischen Popstar. Den hören wir kurz nach 11. Jetzt hören wir Jeanette Biedermann und ihre Jungs von ewig mit Unser Himmel. Jeanette Biedermann ist heute bei uns hier bei Antenne Brandenburg im Boulevard. Und Sie haben was gemeinsam mit Madonna, mit Paul McCartney, mit Keith Richards und Heinz-Rudolf Kunze.
Ja,
Sie ahnen, was es ist. Ja, all diese Herrschaften haben ein Kinderbuch geschrieben.
Ja.
Sie auch. Just Heroes, die Beschützer der Quelle heißt dieses Buch. Es geht um drei Teenager, die übernatürliche Kräfte besitzen.
Genau.
Was ist der Inhalt dieses Buches?
Der Inhalt dieses Buches ist also, es spielt in einer Kleinstadt, Sonnenburg heißt die, und diese Kleinstadt hat eine Quelle in einem Wald, eine Heilquelle, die wirklich tatsächlich magische Heilkräfte hat. Und diese Quelle ist wegen eines Anschlags versiegt und damit ist die Stadt pleite gegangen. Ne? Es war also ein schöner Kurort, das ist es jetzt nicht mehr. In dieser Stadt gibt es eine sehr, sehr mächtige Familie, die Familie Baron, die diesen Wald abholzen will und dort ein Freizeit-Ski-Resort bauen will. Und unsere drei Superhelden müssen das dringend verhindern, aus dem einfachen Grund, weil sie diesen Wald brauchen. Warum das so ist, das erfährt man im Buch, aber sie brauchen ihn definitiv zum Überleben, weil dort befindet sich etwas, was sehr, sehr fest mit ihnen verbunden ist, was sie aber noch nicht wissen.
Nun setzt man sich ja nicht einfach so hin und schreibt ein Kinderbuch. Wie kam das bei Ihnen?
Also, da ich mich ja sowieso viel mit Worten befasse und auch mit Themen und mit Geschichten, habe ich natürlich auch viele Science-Fiction-Geschichten in meinem Kopf, weil ich auch ein kleines Kind noch tief drin bin und einfach diese Sachen auch gerne schaue. Also den ganzen Superhelden-Quatsch und so, das liebe ich einfach. Und mir kam irgendwann einfach eine Geschichte in den Sinn, die ich dann aufgeschrieben habe. Und mein Mann muss sich das dann immer anhören und muss mir sagen, wie er es findet. Und der war total begeistert und sagt, Mensch, du musst das mal einem Verlag geben. Und dann habe ich gesagt, nee, das interessiert doch sowieso keinen. Und ja, hat dann aber doch, ich habe es dann tatsächlich einem Verlag mal gezeigt. Und dann habe ich eine tolle Co-Autorin an die Seite bekommen, die dafür gesorgt hat, dass das Buch nicht 4000 Seiten hat. Und mit der bin ich dann zusammen nochmal ins Detail meiner Geschichte gegangen.
Just Heroes, die Beschützer der Quelle, so heißt dieses erste Buch von Jeanette Biedermann im Buchladen Ihres Vertrauens zu bekommen. Dass Kinder eine große Rolle für Sie spielen, das haben Sie auch als DRK-Botschafterin schon bewiesen. Sie hatten mal ein Kinderprojekt in Peru.
Immer noch. In
Lima. Das betreiben Sie immer noch. Das ist ja schon eine ganze Weile her, dass Sie das angefangen haben.
Genau, aber das ist eine Lebensaufgabe.
Was machen Sie da?
Genau, wir kümmern uns um Straßenkinder in Lima, weil die da einem sehr, sehr starken Teufelskreis ausgesetzt sind. Und damit sie eine Chance auf ein gutes Leben haben und eben nicht als Kinderarbeit betreiben müssen und eben nicht zur Schule gehen, haben wir uns darum gekümmert, dass ein Las Luces heißt es, ein Kinderhaus im Prinzip errichtet wurde, wo die Kinder
die
lernen.
Die Lichter, ne? Heißt das, glaube ich, übersetzt Spanisch, oder?
Genau. Und wo sie im Prinzip lernen können, wo sie eine Ausbildung anfangen können. Weil das ist das Wichtigste, um dort ein normales Leben zu führen. Weil die meisten Kinder dort zur Arbeit gezwungen werden oder zur Prostitution. Und eben schon in jungen Jahren wird schon dieses kleine Leben zerschnitten und die haben keine Chance mehr dann. Also die können auch nicht irgendwann mit 16 sagen, jetzt versuche ich was Seriöses zu machen und ein gutes Leben zu haben. Das funktioniert nicht mehr. Und deswegen muss man die Kinder sehr früh dort rausholen und ihnen eine Perspektive, eine Zukunft geben und den Weg dahin geleiten. Und das machen wir. Und das ist aber nicht etwas, was man mal eben so macht und dann hat man es fertig, sondern das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Und das wird, bis an mein Lebensende werde ich da Propaganda für machen und den Leuten sagen, bitte, wenn ihr 1-2 Euro übrig habt, spendet sie, helft mit.
Sie haben 2011 das Bundesverdienstkreuz bekommen für Ihr Engagement beim Deutschen Roten Kreuz. Sie sind Botschafterin des DRK. Finde ich auch eine ungewöhnliche Maßnahme, beim DRK Botschafterin zu sein. Das muss man sich ja auch irgendwann mal aussuchen. Wie sind Sie ausgerechnet zum DRK gekommen?
Ich finde, das DRK macht seine Sache sehr, sehr gut und die sind weltweit vertreten und helfen und engagieren sich und deswegen gab es da für mich gar keine andere Frage. Ja, und ich habe ja als Jugendbotschafterin angefangen, also sehr früh schon und und bin jetzt seit vielen Jahren ein Teil dessen. Und wird ja auch immer wieder, beziehungsweise kümmert sich das Rote Kreuz ja auch immer wieder um mich, auch um meine Fans, also bei den Konzerten und so, ne, ist immer das DRK da, die dann für manche Mädels da sind, denen vielleicht schwindelig wird oder schlecht in der Menge und in der Hitze. Und es sind so viele tolle ehrenamtliche Leute, die dort einfach machen, einfach helfen. Und ich glaube, es ist immer gut, etwas für andere zu tun, weil das, denke ich, kommt auf anderem Wege auch wieder zu einem zurück, wenn man dann mal ein bisschen Glück braucht oder ein bisschen kosmische Hilfe, dann kommt das dann auch zurück.
Was bedeutet Ihnen die Zahl 2931?
2931?
Hat was mit der erfolgreichsten deutschen Vorabendserie zu tun. Das war die Nummer der Folge, in der Sie ausgestiegen sind aus Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Ah, okay. Ja. Das ist lange her, deswegen weiß ich
es lange her. 2004 war das. Diese Serie war Ihr Durchbruch.
Das war das allererste, was ich gemacht habe als Schauspielerin.
Ja.
Also somit, das war meine Schauspielschule, wo ich jeden Abend vor 7 Millionen Leuten üben und probieren durfte. Und das war eine ganz tolle Zeit, weil dort gab es unglaublich tolle Coaches, die mir sehr, sehr viel beigebracht haben. Und ich wurde direkt ins kalte Wasser geworfen. Das ist immer gut.
Sie waren auf keiner Schauspielschule vorher?
Nein, ich bin Autodidakt. Und es ist immer gut, ins kalte Wasser geworfen zu werden, weil dann holst du alles, was du in dir hast, raus und dann merkst du auch ganz schnell, ob das wirklich das ist, was du machen solltest.
Diese Serie wurde ja bei uns um die Ecke gedreht, gleich um die Ecke von Antenne Brandenburg, ne? In Babelsberg. Eine Folge pro Tag durchgedreht.
Eine Folge pro Tag ist dann dadurch, dass man sich die Geschichte mit mehreren Leuten teilt, zwar ein ordentliches Pensum, aber das ist jetzt nicht so, dass man verkrampft als Einziger eine Folge pro Tag füllen muss, also 30 Minuten. Ne? Das teilt man sich und das funktioniert eigentlich sehr gut.
Das ging aber früh aufstehen mussten Sie schon, ne?
Ja, das sowieso. Aber früh aufstehen, das muss man überall, das muss jeder. Der Bäcker muss noch früher aufstehen als ich. Also insofern,
aber Künstler schlafen doch immer bis 12.
Nein, um Gottes Willen. Also das ist nicht der Fall. Das ist, glaube ich, überholt. Also es kommt drauf an, was man macht. Aber wenn man jetzt Fernsehen macht, dann ist das immer mit früh aufstehen verbunden.
Also ein bisschen Disziplin braucht man schon auch in diesem Beruf.
Nicht nur ein bisschen, man braucht enorme Disziplin. Also einfach auch, was die ganze Gesundheit, den Körper anbelangt und so. Also ich kann mich jetzt nicht einfach gehen lassen, weil dann enttäusche ich auch Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die dann sagen, Mensch, wir haben die Jeanette gebucht und wir haben die besetzt für eine tolle Rolle und jetzt macht die das scheiße, weil die müde ist. Also das geht nicht. Ne? Also heißt es Disziplin, abends früh ins Bett, gesund ernähren, Sport, dass man gut fit ist und dass man dann einfach auch einen guten Job macht.
Und deshalb gibt es bei Jeanette Biedermann auch grünen Tee, das darf ich verraten.
Es gibt grünen Tee, ja, absolut.
Flasche mit grünem
Tee. Aber ich
Tee.
Möchte sagen, ich bin jetzt hier nicht der Mega-Engel und der Messias. Ich trinke durchaus gerne ein Glas Wein und auch 2 oder 3, aber das mache ich, wenn ich dann nächsten Tag frei habe und ausschlafen kann bis 12.
Sehr schön. Wir kommen zum Antenne-Fragebogen.
Ja.
Mit einigen Fragen und der Bitte um knackige Antworten.
Ja, das ist nicht meine leichteste Aufgabe.
Naja, Sie kriegen das hin. erste Frage.
Kurze Antworten. Okay, Sekunde.
Kurzer Schluck Wasser noch.
Mhm. Aber nur einen kurzen.
Wie viele Gerichte können Sie auswendig kochen?
Ich denke an die 40.
40 Gerichte? Sind Sie ja. eine begnadete Köchin?
Ich finde schon. Ja. Mein Mann findet das auch. Und ich bin so eine Fantasieköchin. Ich mache den Kühlschrank auf und dann weiß ich, was da zusammengehört und was wir daraus jetzt machen. Und wenn was nicht gelingt, verkaufe ich es als Spezialität und sage, das muss so.
Ein Beispiel, was war das letzte gelungene Essen?
Das letzte Essen, ich habe Kürbismus gemacht und habe ein wunderschönes Lammfilet, was gegrillt war, auf das Kürbispüree gelegt und dazu habe ich ein bisschen Thymian-Rosmarin-Schaum drüber geträufelt.
Meine
das
Güte,
hättest du
das
auch gern gegessen.
Klingt aber sehr ambitioniert.
Es ist ambitioniert. Ich versuche, meine Lieblingsrestaurants aus der Welt zu kochen.
Ich glaube, wir können diesen Fragebogen beschränken auf Gespräche
kochen.
Übers Essen und Kochen.
Sicherlich, könnten wir
Sollen
auch.
Wir das machen?
Nein, du hast dir ja was überlegt.
Okay,
da.
Wir nehmen mal die anderen Fragen. Hätten Sie sich selbst gern als Kumpel?
Manchmal schon. Wenn ich gut drauf bin, auf jeden Fall.
Ja. Ist das oft?
Ja.
Schon.
Gut. Also ich hätte einen Kumpel, der auch öfter da ist.
Gibt es etwas, nächste Frage, in dem Sie gern richtig gut wären?
Ja, ich würde gerne richtig gut Klavier spielen können, aber das kann ich nicht.
Sondern nur so ein bisschen?
Ja, ich kann es nur so ein bisschen zum Songwriting halt. Genauso verhält es sich mit Gitarre. Aber ich habe natürlich einer der besten Gitarristen irgendwie, die es so gibt in unserem Lande zu Hause. Da ist die Motivation gering, dagegen anzustinken.
Welche Jugendsünde bereuen Sie?
Meine 10 Ohrlöcher.
10 Ohrlöcher?
Ich habe 10, ja. Die wachsen auch nicht mehr zu. Es bildet sich nur ein Froppen drin. Den kriegt man nicht durch. Und es sieht immer doof aus, wenn man nichts drin hat. Meine Mutter hat mich gewarnt. Meine Mutter hat aber das Schlimmste verhindert. Tattoos, Piercings durch Nasenlöcher, Augenbrauen, unterirdische Knöpfe unter der Haut. Also die hat sehr viel verhindert, aber das konnte sie eben nicht verhindern. Und das ist jetzt, wenn man so erwachsen ist, naja.
Gut, aber dafür gibt es ja die langen Haare, ne? Die verdecken dann all das, was nicht zu sehen sein soll.
Genau, also Kurzhaarschnitt würde nicht gehen, es ist nicht schön.
Und letzte Frage im Antenne-Fragebogen. Müssen Gäste ihre Schuhe ausziehen, bevor sie ihre Wohnung betreten?
Na sicherlich, ich wisch doch nicht umsonst. Da gibt's gar nichts, ansonsten ist alles erlaubt.
Das war der Antenne-Fragebogen, Sie haben es geschafft. Ich würde mich revanchieren mit Ihrem Lieblingssong, wenn das noch Ihr Lieblingssong ist.
Oh, das wechselt schnell. Sagen
es
Sie mal,
war mal Aber the Winner Takes It All.
Nein, das ist lange schon.
Sondern was wäre der Lieblingssong?
Also ich meine,
heute?
Das ist toll, Aber ist toll. Also mein derzeitiger Lieblingssong, ich muss es wirklich sagen, ich bin ein großer London Grammar Fan. Aber ich bin auch ein wahnsinnig großer Ewig-Fan.
Ja.
Man kann auch Indianer-Ehrenwort spielen, unsere neue Single, wenn man möchte.
Dann würden wir das einfach mal tun.
Das finde ich gut.
Die neue Single von Ewig.
Schön.
Jeanette Biedermann ist unser Gast heute im Antenne Boulevard und ich habe einen sehr interessanten Satz über Sie gelesen. Es gibt einen Biografieservice, der nennt sich Munzinger Archiv und da steht über Sie folgender Satz. Jeanette Biedermann zählt zu den Idolen der Teenager-Generation des beginnenden 21. Jahrhunderts in Deutschland.
Ach geil.
Können Sie damit leben?
Das finde ich gut. Naja klar, also ich meine, ich war ja selber im Prinzip ein Teenager, als ich meine erste Platte rausgebracht habe und insofern habe ich Musik für mich selber und gleichaltrige Menschen gemacht.
Was wird denn in den nächsten Monaten, Jahren auf Sie zukommen? Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Also ich bin ein sehr gegenwartsklarer Mensch. Das ist auch ganz gut so, weil einfach auch viele Sachen so passieren, die man nicht einplant oder nicht einplanen kann, die einfach so passieren. Und insofern ist es jetzt erstmal, dass ich in den nächsten Tagen nach England fliege und einen Film drehe in Cornwall. Danach werde ich erstmal proben und Ende des Jahres ein tolles Weihnachtsmusical spielen, vom Geist der Weihnacht. Wir gehen auf Arena-Tour. Das wird ganz, ganz wunderschön. Im Januar kommt dann das Ewig-Album raus und ich spiele natürlich nach wie vor viel Theater. In Düsseldorf, im Theater an der Kühe, auch in Dresden, in der Komödie Dresden. Und damit habe ich auch echt zu tun und das macht mich sehr glücklich und bin ich froh.
Also der Terminkalender von Jeanette Biedermann ist proppe, dicke voll.
Genau.
Wir wünschen viel Erfolg für alles, was kommt und möge zwischendurch auch immer noch ein bisschen Zeit zum Kochen bleiben.
Dafür nehme ich mir immer Zeit. Das macht schon der Hunger allein mit mir.
Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke.